Einschlafen mit Star Wars. Der Podcast. Jetzt bewerten und abonnieren. Ich bin Marvin und in dieser Folge erzähle ich dir vom Planeten Naboo. Möge die Nacht mit dir sein. Diese Textversion gehört zu Star Wars Legends, wobei ein großer Teil der Geschichte rund um den Planeten Naboo auch zum Kanon gehört. Bitte entschuldige meine ungewohnte Stimme, ich bin leider erkältet. Seit ich den Planeten verlassen habe, habe ich jeden Tag an die Zeit dort gedacht. Er ist mit Abstand die schönste Welt, die ich je gesehen habe. Anakin Skywalker. Der Planet Naboo ist eine abgeschiedene, fruchtbare Welt im mittleren Rand. Seine Oberfläche ist geprägt von weitläufigen Wäldern, Grasebenen und Feuchtgebieten, in denen eine Vielzahl von Pflanzen und Tieren heimisch ist. Zahlreiche Flüsse und Seen sind über die Oberfläche verteilt, die nur an wenigen Stellen Spuren von Besiedlung zeigt. Vollkommen einzigartig ist sein Inneres, das nicht aus geschmolzenem Gestein, sondern aus porösem Fels, Wasser und einer energiereichen Substanz besteht, die als Plasma bezeichnet wird. Seine Bevölkerung teilt sich ein in ein einheimisches Volk von intelligenten Amphibien, bekannt als die Gungans, und zugewanderten Menschen, die sich die Naboo nennen. Die Beziehungen waren nach einem gewalttätigen Beginn lange Zeit sehr distanziert, wenn auch friedlich. Bekannt wurde dieser Planet durch die Blockade von Naboo seitens der Handelsföderation 32 vor der Schlacht von Yavin im Zuge des Streits um die Besteuerung von Handelsrouten. Die Invasion traf die friedlebenden Bewohner hart, konnte jedoch mit der Unterstützung zweier Jedi und durch den mutigen Einsatz der Gungan-Streitkräfte beendet werden. Zwar verhinderte dies nicht die Ereignisse, die einige Jahre später zur Entstehung des Galaktischen Imperiums führen sollten, doch es trug sehr zum besseren Zusammenleben der beiden Völker Naboos bei. Beschreibung: Ich spüre. Ich war schon früher einmal dort. Wasserfälle. Naboo. Anakin Skywalker. Naboo ist der dritte von fünf Planeten des im Chomel-Sektor gelegenen Naboo-Systems im mittleren Rand der Galaxis und besitzt drei Monde, darunter Omadun und Rori. Auf seiner Bahn um den gleichnamigen Stern Naboo, den er in 312 Standardtagen umrundet, dreht er sich in jeweils 26 Stunden um seine eigene Achse. Seine Position liegt in der Mitte zwischen der Korellianischen Handelsstraße und der Hydianischen Route, die zu den wichtigsten Hyperraumrouten zählen. Die zweite führt auf ihrem Weg in Richtung Kathol-Sektor über Malas Ter, welcher von Naboo aus gesehen der nächstgelegene bedeutende Planet ist. Diese eher ruhige Lage in einer Entfernung von ungefähr 34.000 Lichtjahren zum galaktischen Kern bringt gleichermaßen Vor- und Nachteile mit sich. Einerseits blieb der Planet weitestgehend verschont von charakter- und umweltzerstörender Profitgier, wie sie symptomatisch für wirtschaftlich aktive und vielbereiste Welten ist. Andererseits bieten sich für einen abgelegenen Wirtschaftsraum schlechtere Chancen, am Wohlstand der modernen Welten entlang der galaktischen Handelsrouten teilzuhaben. Das entlegene Naboo wurde somit zu einem ruhigen Fleck im Niemandsland zwischen zwei gewaltigen Strömen von Waren, Personen und Credits, blieb jedoch trotz allem nicht arm und bietet seinen Bewohnern einen annehmbaren Lebensstandard. Große Teile des mittleren Randes beherbergen aufgrund lückenhafter Erforschung noch immer Geheimnisse. Und auch das besiedelte Naboo mit seinen aufgeklärten Bewohnern bildet hier keine Ausnahme. Das wohl größte Rätsel an diesem Planeten ist seine innere Beschaffenheit, die mit keinem bekannten Typ von Geologie zu vergleichen ist. Während nahezu alle bekannten Planeten der Galaxis einen geschmolzenen Kern und verschiedene Arten von Felskrusten besitzen, teilt Naboo nur seine Äußerlichkeiten mit den anderen. Sein Inneres hingegen besteht aus wasserdurchzogenen, porösem Felsgestein, das mit sogenanntem Plasma gefüllt ist, einer stark energiegeladenen, instabilen Substanz. Die Entstehung dieses Planeten und auch das Plasma, das nirgendwo sonst je gefunden wurde, sind bisher nicht zu erklären. Fest steht nur, dass auf Naboo Plasmaströme anstatt des geschmolzenen Kerns die bestimmenden Kräfte sind. So gibt es dort keinen Vulkanismus oder tektonische Prozesse, also das Verschieben von Teilen der Planetenkruste. Gewisse Bodenbewegungen finden aber dennoch statt. Das instabile Plasma im Planetenkern ist in ständiger Unruhe, Eine Art Brodeln, was manchmal zu Stößen und Verschiebungen führt, die die Geografie der Oberfläche verändern können. So entstanden im Laufe der Zeit auffällige Gebirgsketten und Klippen, doch auch unterirdisch geschehen Veränderungen. Ein wahres Labyrinth aus wassergefüllten Gängen und Höhlen durchzieht den Planeten, sodass sein Inneres einem nassen Schwamm gleich, der ständigen Veränderungen unterworfen ist. Dies erschwert die Orientierung in dieser ohnehin schon unübersichtlichen Wasserwelt zusätzlich. Neben seiner geologischen Bedeutung ist das Plasma nicht nur als natürliche Energiequelle für die Bewohner des Planeten, sondern auch für ihre technologische Entwicklung von großer Wichtigkeit. Landschaft. Naboo ist ein außergewöhnlicher Planet. Bail Organa. Die Oberfläche Naboos ist geprägt von beinahe ununterbrochenem Bewuchs und dem reichlich vorhandenen Oberflächenwasser, das etwa die Hälfte des Planeten bedeckt. Zusammen mit seiner klaren Atmosphäre führt dies zum Eindruck einer blaugrünen Sphäre, die lediglich von feinen Wolkenschleiern umgeben ist. Bergketten, Grasflächen und Wälder erstrecken sich über die gesamte Oberfläche und werden von zahllosen Sümpfen, Seen und Flüssen durchzogen. Wo Kanten und Verwerfungen im sonst sehr regelmäßigen Terrain auftreten, finden sich langgestreckte Klippen mit beeindruckenden Wasserfällen. Einige Gegenden sind dabei besonders bekannt, wie zum Beispiel die Gallo-Gebirgskette, der Lianorm-Sumpf oder das Seenland. Jede dieser Regionen hat ihre ganz eigenen Charakteristiken und Bewohner. Viele sind aufgrund ihrer Einzigartigkeit zu beliebten Ausflugszielen geworden. Naboos ganz besonderer Reiz liegt in seiner wilden, weitgehend unberührten Schönheit. Nur wenige Städte sind auf ihm auszumachen, die sich behutsam in die Landschaft einfügen und nicht mit der Brechstange errichtet wurden. Der rücksichtsvolle Umgang der Bewohner Naboos mit ihrer Umwelt trägt entscheidend dazu bei, sein reiches Ökosystem mit dessen empfindlicher Balance zu bewahren. Jedoch unterschieden sie sich in ihren Vorstellungen einer angenehmen Umgebung, weshalb die zwei folgenden, als Beispiele gewählten Landschaften jeweils nur bei einem der beiden Völker Anklang fanden. Eine der wohl attraktivsten Regionen, die von den Naboo besiedelt wurden, ist das Seenland, welches mit seinen zahlreichen stehenden Gewässern, Flusstälern und Wasserfällen seinem Namen gerecht wird. Im Zuge einer fernen Eiszeit entstanden und von mächtigen Gletschern geformt, sind seine von der alljährlichen Schneeschmelze gespeisten Wasserläufe als einzige unabhängig vom Felslabyrinth des Planeteninneren und damit unerreichbar für die dort heimischen Kreaturen. Dies, sowie die Fruchtbarkeit des Bodens und dessen reichlicher, saftiger Bewuchs auf Hängen und Wiesen, machen diese Landschaft in jeder Hinsicht zu einer sicheren Heimat und Lebensgrundlage. Die hier ansässigen Landwirte profitieren sehr davon, zumal das hier gewonnene Scharkfleisch als Delikatesse begehrt ist. Auch der geschichtsträchtige Landsitz Warikino, Musterbeispiel der Naboo-Architektur und Familienbesitz der Narberries, befindet sich in dieser Gegend. Eine völlig andere und in den Augen der Naboo eher unangenehme Gegend sind die ausgedehnten Feuchtgebiete des Lianorm-Sumpfes, der sich jenseits der Gallo-Gebirgskette am Rande des Paunga-Sees erstreckt. Auch hier ist Wasser allgegenwärtig, auch wenn es sich in Form von Tümpeln, toten Flussarmen und Ausläufern des großen Sees immer wieder mit Stellen von mehr oder minder festem Boden abwechselt. Es ist besonders diese Mischung aus Gewässer, Morast und trockenem Grund, die sowohl das Erscheinungsbild der Landschaft selbst als auch das ihrer Bewohner prägt. Zwischen mäßigem bis dichtem Bewuchs im Wasser und an Land sind zahlreiche, teils sehr exotisch anmutende Geschöpfe beheimatet, darunter neben harmlosen Pflanzenfressern auch einige der gefährlichsten Räuber des Planeten. Während Menschen und andere Besucher die feuchten, stickigen und oft düsteren Sümpfe meiden, fühlen sich die einheimischen Gungans gemäß ihrer amphibischen Natur in ihnen recht wohl, auch wenn sie sich bereits vor langer Zeit in die Unterwasserstädte zurückgezogen haben. Ungeachtet dessen unternehmen sie noch immer Streifzüge durch diese Gegend und auch einige religiöse Rituale finden hier statt. Tief verborgen in der Vegetation und zwischen verschlungenen Wasserläufen liegt außerdem einer ihrer heiligen Plätze, der zahlreiche überwucherte Ruinen aus ferner Vergangenheit beherbergt. Flora. Aufgrund des reichlich vorhandenen Wassers und des milden Klimas auf Naboos Oberfläche gedeiht eine große Fülle von Pflanzen auf diesem Planeten. Das Flachland ist auf weiten Flächen von kurzen, saftigen Gräsern überzogen, die der Landschaft ein sattes Grün verleihen. Sie sind als nahezu einzige Vegetation der großen Ebenen die Lebensgrundlage der dort lebenden Herdentiere. Höhere Gewächse wie Sträucher und Bäume, der Kablictusbaum zum Beispiel, sind erst in den Wäldern und Feuchtgebieten Nabus zu finden. Im vielerorts nur schwer zu durchdringenden Dickicht des Waldes finden kleinere Lebewesen Schutz vor Fressfeinden und auch genügend Futter in Form von Moosen, Pilzen und Insekten. Nach oben hin ist dieser Lebensraum durch das dichte Blattwerk der Baumkronen abgeschirmt, nur selten finden sich Lichtungen. Die Sümpfe hingegen, die sich oft am Rande von Seen und Flüssen erstrecken, sind durchzogen von kleineren Wasserläufen und geprägt von unbeständigen Wasserständen. Ihre Bewohner, sowohl Pflanzen als auch Tiere, sind daher an das Leben mit oder auch im Wasser bestens angepasst. Zwischen den verschlungenen Wurzeln der Sumpfpflanzen, die mal im Nassen, mal im Trockenen liegen, leben kleine Amphibien und Reptilien, die sich oft von Insekten ernähren. Diese finden sich in den als Brutstätten idealen Feuchtgebieten reichlich, was für den Reisenden zwar lästig, für die Amphibien jedoch ideal ist. Gerade kleinere Tiere wie die Tukis müssen sich jedoch vor manchen Pflanzen hüten, die sich, wie in diesem Beispiel die Tuki-Falle, auf frisches Fleisch abgesehen hat. Auch im Wasser, vor allem in Tümpeln und Seen, gibt es eine Menge pflanzliches Leben. Manche grünen und blühen nur an der Oberfläche, beispielsweise die weit verbreiteten Poms. Andere hingegen siedeln ausschließlich am Grund. Die verschiedensten Sorten von Algen bevölkern zudem das nasse Element und sind der Beginn der dortigen Nahrungskette, die bis zu den gewaltigen Tiefseeungeheuern reicht. Einige von ihnen sind besonders bekannt, wie zum Beispiel die rote Glee-Alge oder die Low-Carb. Fauna. Inmitten der pflanzlichen Vielfalt hat sich im Laufe der Entwicklung eine reiche Fülle an tierischem Leben entwickelt, für das der Bewuchs des Planeten Nahrung und Lebensraum zugleich ist. Besonders die Wälder und Seen Nabus sind die Heimat von vielen verschiedenen Spezies, die zu Lande, im Wasser und nicht selten auch amphibisch leben. Das Spektrum der Landlebewesen reicht dabei von winzigen Insekten am Waldboden bis hin zu massigen Wirbeltieren wie den Fambas. Zwar sind viele von ihnen reine Vegetarier und die meisten für den Reisenden harmlos. Jedoch gibt es zwingenderweise auch Räuber unter ihnen, wie zum Beispiel die imposanten Nagletschs oder die berüchtigten Vermoks. Die Eignung vieler Geschöpfe der Sümpfe und Wälder als Nutztiere hat vor allem für die Gungans eine wichtige Bedeutung, die sich für Transporte und die Gewinnung von Werkstoffen fast ausschließlich der Tiere in ihrer Umwelt bedienen. Bekannt sind dabei unter anderem Lasttiere wie Kadus und Falumpasets, wichtige Material- und Nahrungslieferanten wie Mudabox oder Nunas, sowie gewöhnliche Haustiere, Blats beispielsweise. Auch die Nabu wissen die Lebewesen ihrer Heimat zu schätzen, wenngleich sie für ihren Alltag neben Fahrzeugen und artifizieller Herstellung eine weniger zentrale Bedeutung haben. Als Nutztiere wären jedoch vor allem die zur Fleischproduktion gezüchteten Sharks zu nennen, die auf großen Weideflächen gehalten werden. Zu diesem Zweck werden wiederum gerne Stoßzahnkatzen eingesetzt, die bereits von Natur aus zur Kontrolle von Herdentieren in der Lage sind. Andere hingegen, wie die Gualaras oder Vorpaks, sind für ihre Besitzer mehr von persönlicher Bedeutung, bisweilen auch ein Statussymbol. Unter der Wasseroberfläche hingegen tummeln sich zahlreiche Fische der verschiedensten Farben, Formen und Größen. Am bekanntesten ist wohl die Gruppe der sogenannten Schuppenfische, die sowohl Räuber als auch Algen- und Parasitenfresser in sich vereint. Des Weiteren gibt es, besonders in den ausgedehnten, seichten Sumpfgebieten, eine große Vielfalt an Säugetieren, die an das Leben in und am Wasser bestens angepasst sind. Die Otters als neugierige, wendige Jäger gehören ebenso zu dieser Kategorie wie die zierlichen, pflanzenfressenden Pomhopper. Auch einige Krebstiere bewohnen die Gewässer, darunter die Yo-Crabs und die parasitischen Jobschrimps. Gleichzeitig ist das Wasser jedoch auch der Lebensraum einiger der größten und wohl auch furchteinflößendsten Geschöpfe Nabus. In den dunklen Tiefen der Unterwasserhöhlen und unüberschaubaren Labyrinthen lauern gewaltige Raubtiere von bizarrer Erscheinung, die als Seeungeheuer bekannt sind. Es existieren drei verschiedene Arten von ihnen, von denen jede ihre ganz eigene Lebensweise und Erscheinung besitzt. Da sie als äußerst gefährlich bekannt sind und oft in abgelegenen Teilen der Höhlensysteme leben, ist ihre Erforschung schwierig. Hinzu kommt, dass bisher nur die wenigsten eine direkte Begegnung mit ihnen überlebt haben. Wie sie ihre riesigen Körper mit ausreichend Energie versorgen können, ist daher bisher nicht völlig geklärt. Jedoch frisst wohl jedes unter anderem das nächst kleinere. Die OP-Killerfische, Kolo-Clownfische und die geheimnisvollen Sando-Aquamonster machen seit Gungan-Gedenken die Wasserwege des Planeten unsicher, was für jede Fahrt eines Bongos ein Risiko bedeutet. Neben der Oberfläche des Planeten wurde auch die Luft von einigen Lebewesen erobert. Die geflügelten Geschöpfe stammen sowohl aus der Klasse der Säugetiere, so zum Beispiel die flinken Twirle, als auch aus der der Reptavians, wie die Pekopekos. Freilich sind hier auch Fleisch- und Pflanzenfresser anzutreffen, die mit ihrer Flugfähigkeit besondere ökologische Nischen besetzen können. Ein weiteres, beinahe legendäres Geschöpf Nabus, der Titavian, zählt ebenfalls zu den fliegenden Räubern, auch wenn er aufgrund seiner unglaublich klingenden Spannweite von mehr als 100 Metern nur kurze Strecken zurücklegen kann. Weniger massig, aber dennoch beachtlich, ist hingegen der Körperbau der Aiwas, der ihnen Leben und Fortbewegung sowohl in der Luft als auch im Wasser ermöglicht. Diese auf Naboo einzigartige Eigenschaft macht sie zu einem wichtigen Transportmittel der Gungans, die einige von ihnen zum Reiten abgerichtet haben. Siedlungen. Die wenigen menschlichen Siedlungen, die auf Naboos Oberfläche zu finden sind, wurden alle unter dem Vorsatz erbaut, die natürliche Schönheit des Planeten so wenig wie nur möglich zu schädigen. Auch auf Umweltzerstörungen durch Abgase und Ähnliches wird sorgfältig geachtet. Die meisten dieser Orte sind kleine Ansammlungen, weniger Gebäude und verfügen meist über ein kleines Landefeld. Ihr Zweck besteht in aller Regel der Versorgung von landwirtschaftlichen Betrieben oder Minen, die beide dazu angehalten sind, nachhaltig zu wirtschaften. Insgesamt gibt es nur ein paar Siedlungen, die man als Städte bezeichnen könnte. Dazu zählen nach der größten, Keren, auch die Hauptstadt Theed sowie Wies oder Oxon. Die Architekten von Naboo prägten im Laufe der Zeit einen charakteristischen Baustil, der ihre Gebäude unverwechselbar macht. Deutlichste Kennzeichen dieser Bauweise sind grünliche Kuppel- oder Spitzdächer, helle Steinfassaden und hohe, bogenförmige Fenster, die nicht selten über das gesamte Stockwerk reichen. Die wohl faszinierendsten Bauten auf Naboo sind jedoch deutlich schwerer ausfindig zu machen, da sie sich nicht auf der Oberfläche befinden. Verborgen in den Seen und Unterwasserhöhlen des Planeten erschufen sich die Gungans Wohnstätten von bizarrer Schönheit. Mithilfe plasmabetriebener Generatoren entstanden an felsigen Riffen prachtvolle Unterwasserstädte, die aus traubenartigen Verbänden wasserabhaltender Blasen bestehen. Hunderte solcher leuchtender Sphären in den verschiedensten Größen lassen diese Siedlungen im Dunkel der Seen in typischen gelblichen Tönen schimmern. Mehrere tausend Einwohner können derartige Städte bevölkern, die zwar trocken sind und doch umgeben von Wasser. Im Gegensatz zu den Landbewohnern benutzen die Gungans Unterseeboote als wichtigsten Teil ihres Verkehrsnetzes. Ihre Siedlungen verfügen daher über spezielle Dockblasen, die als Stellplätze für die sogenannten Bongos dienen. Gesellschaft und Kultur. Die Naboo sind ein menschliches Volk, das über alle Maßen Harmonie bestrebt, friedlebend und künstlerisch orientiert ist. Ich persönlich würde mich dort sehr wohlfühlen. Mit dem umsichtigen Handeln der Naboo versuchen sie, das Gleichgewicht und die Schönheit in ihrer Umgebung zu erhalten, was sich besonders auf ihre Bauwerke auswirkt. Städte, die von ihren Baumeistern geplant werden, fügen sich in die Landschaft ein, ohne diese dabei zu zerstören. Derselbe Grundsatz gilt bei ihnen auch für jegliche Anwendung von Technologie, die die Umwelt beeinflussen oder schädigen könnte. Auch wenn daraus eine gewisse Zurückhaltung gegenüber der Technik entsteht, die in den meisten anderen modernen Welten den Alltag dominiert, so verfügt dieses Volk dennoch über äußerst fähige Ingenieure und Techniker. Zu deren bemerkenswertesten Leistungen zählen sicherlich die Entwicklung einer funktionierenden Plasma-Energieversorgung und zahlreiche beeindruckende Raumschiffe, beispielsweise aus den Manufakturen in Theed. Auch die Astromech-Droiden aus den Werkstätten der Naboo waren in der gesamten Galaxis aufgrund ihrer zahlreichen Modifikationen sehr beliebt. Bezeichnend für die Naboo ist außerdem ihre Art, das gesamte Leben auf die Ideale ihres Volkes auszurichten und damit eine Gesellschaft frei von Gewalttätigkeit, Zwietracht und Unterdrückung zu erhalten. Eine wichtige Rolle dabei spielt die Erziehung der jungen Naboo, da die besonderen Eigenschaften dieser Menschen nicht etwa von genetischer Disposition, sondern allein von der Prägung durch das soziale Umfeld geformt werden. Trotz ihrer hohen Wertschätzung für Bildung und Vernunft sind auch einige spirituelle Einflüsse in der Kultur der Naboo spürbar. So wird zum Beispiel das Wasser als reinigende und lebensspendende Kraft verehrt. Das Feuer hingegen steht symbolisch für die Harmonie bzw. für die Verpflichtung zu ihr. Es ist daher naheliegend, dass die Naboo das Wohnen in der Nähe von Gewässern schätzen und ihre Toten feierlich zu verbrennen pflegen. Bemerkenswert sind auch ihre Umgangsformen, die neben der Sprache auch durch unscheinbare Gesten und Handlungen ergänzt werden. Deren Bedeutung ist trotz ihrer Unauffälligkeit oft entscheidend. All diese kulturellen Besonderheiten der Naboo sind jedoch nicht etwa schon den Siedlern eigen gewesen, die dieses Volk gründeten. Vielmehr sind sie aus einer katastrophalen Lage heraus entstanden, dem Krieg zwischen skrupellosen Kolonisten und den einheimischen Gungans. Die Siedler erkannten erst nach Jahren blutiger Kämpfe ihre verantwortungslose Einstellung und verschrieben sich von nun an dem Umweltschutz und der Wahrung von Harmonie. Der Staat. Mit der Entstehung des Volkes der Naboo bildete sich eine Wahlmonarchie heraus, bei der stets der oder die Weiseste und Fähigste an der Spitze des Staates stehen sollen. Dies etablierte sich bereits in den ersten Jahren der Besiedelung, zu der bereits die Grundsätze der Legitimation durch das Volk und die Begrenzung der Amtsperioden festgelegt wurden. Bei jeder Wahl für ein öffentliches Amt, von kommunalen Aufgaben bis hin zur Staatsführung, gibt es weder für die Kandidaten noch für die Wählerinnen und Wähler eine Altersbeschränkung. Es gilt das Prinzip der geistigen Reife und der Weisheit, die die Bürger unabhängig von ihrem Alter wichtige Tätigkeiten übernehmen oder sie an der Auswahl der dafür geeigneten teilhaben lässt. Das hohe Maß an Mitbestimmung im Staat der Naboo führt zu einer besseren Einbindung der Bürger in die staatliche Organisation und wirkt einer Entfremdung zwischen Volk und Regierung entgegen. Trotz dieser modernen Offenheit spielen auch Traditionen eine wichtige Rolle, besonders was den Königshof betrifft. Zu ihm zählen in erster Linie der Monarch und der königliche Rat, zu denen 4 Berater und der Gouverneur der Naboo gezählt werden. Der Rat soll dem Herrscher weniger wichtige Entscheidungen abnehmen und steht ihm bei dessen eigenen Entscheidungen zur Seite. Bedeutend ist daher das Amt des Gouverneurs, da er zu entscheiden hat, was dem Monarchen vorgetragen wird und was nicht. Da nach Ansicht der Naboo Bildung keine Frage der Herkunft sein darf, sorgt der Staat für eine allgemein zugängliche und gründliche schulische Ausbildung, in der auch die Ideale des Volkes und künstlerische Fähigkeiten vermittelt werden. Von klein auf lernen die Kinder daher, nach der Naboo-Philosophie zu leben und sich der Umsetzung der Ideale zu widmen. Ein wichtiges Element zum Erhalt dieser Gesellschaft. Die übrige Innen- und auch die Außenpolitik folgen ebenfalls streng den Werten und Zielen der Naboo. Gerade deshalb setzt man im Umgang mit fremden Völkern ausschließlich auf die Mittel der Diplomatie. Ein tatsächliches Ausüben von Druck auf andere Welten wäre auch kaum möglich, da die Naboo gemäß ihrer pazifistischen Einstellung lediglich über eine relativ kleine Freiwilligenarmee verfügen, die als königliche Sicherheitstruppe bezeichnet wird. Hauptstadt. Die am Rande einer Klippe gelegene Stadt Theed ist die zweitgrößte Ansiedlung der Naboo und auch der Sitz ihres Monarchen. Die Tatsache, dass sich hier auch das Zentrum von Kunst, Kultur und Bildung dieses Volkes befindet, grenzt sie als Hauptstadt gegenüber dem größeren und geschäftigeren Keren ab. Theed ist geprägt von der typischen Bau- und Lebensweise der Naboo, die Harmonie, Priorität und der Natur ihren Raum geben. Das Stadtbild ist daher ruhig, beinahe klassisch, und weist viel Grün zwischen den sandsteinfarbenen Gebäuden auf, die ausschließlich im charakteristischen Baustil der Naboo-Architekten errichtet wurden. Lebendig, jedoch nicht überfüllt, zeigt sich auf den Straßen der gesittete und dennoch offene Umgang der Bewohner miteinander, unter denen sich viele Künstler, Philosophen oder auch Schriftsteller finden. Einen besonderen Reiz erhält die Stadt durch ihre Lage am Fluss Soloy, der aus den weiten Grasebenen herabfließt, sich in der Stadt unter zahlreichen Brücken verzweigt, um schließlich an ihrem äußersten Ende in Gestalt der Verdugo-Fälle in die Tiefe zu verschwinden. Deren beständiges Rauschen ist in jedem Winkel Theeds zu vernehmen und unterstreicht dessen ganz eigene Atmosphäre. Den architektonischen Höhepunkt unter den vielen einmaligen Bauwerken der Stadt ist wohl der königliche Palast. Dieser liegt am äußersten Rand der Klippe und überblickt mit seinen hohen Türmen nicht nur Theed selbst, sondern auch die Tiefebene jenseits des Abgrundes. Die zahlreichen Monarchen der Naboo, die hier regierten und residierten, trugen alle zu seinem Aussehen bei, indem sie mehr oder weniger große bauliche Veränderungen und Erweiterungen durchführen ließen. Der Palast ist somit ebenso das Ergebnis der jahrhundertelangen Arbeit all seiner Bewohner, wie die ihn umgebende Stadt selbst. Auffällig ist jedoch eine neue Errungenschaft der Stadt, die in einem deutlichen Kontrast zu allen übrigen Bauwerken steht. Der nach der Schlacht von Naboo errichtete Raumhafen ist mit seinen untypisch kühlen Farben und Formen ein Beleg dafür, dass man nun eher bereit war, Traditionen zu beugen und der Zweckmäßigkeit Vorrang zu geben.